Universität Hamburg.
Ich werde hier meine Vorüberlegungen zu einer fantastischen Politikwissenschaft darstellen. Und Vorüberlegungen heißt, dass ich hier sozusagen fantasiere, wenn man so will. Also ich stelle hier nicht vor, wie Politikwissenschaftler mit fantastischen Themen umgehen, denn die tun das nicht, sondern ich stelle vor, wie ich mir das wünschen würde, dass die das tun oder wie ich es am liebsten selber machen würde. Ich gebe kurz einen Überblick, was uns alles erwartet. Zunächst arbeite ich mit drei Metaphern, Möglichkeitsraum, politischer Vektor und Wunschkonzert, um einen Überblick ein bisschen über die Politikwissenschaft zu geben, einen frecherweise sehr reduzierten Überblick. Also wenn es hier Politikwissenschaftler gäbe, müssten die mir alle widersprechen, dass ich alles viel zu sehr reduziere. Dann schauen wir ganz kurz, wie mit politischem Denken und politischer Fantasie in der Politikwissenschaft umgegangen wird. Da geht es vor allem um das Thema Utopie. Das wird gern mal behandelt, aber können wir mit Fantasy auch arbeiten? Vielleicht nicht, vielleicht schon. Dann möchte ich zwei oder drei Beispiele bringen, wie ich mir, die ich schon gefunden habe, wo ich mir denke, so etwas in der Art könnte man machen. Und schließlich kommt noch Wunschdenken dazu. Also ich wünsche mir zum Beispiel von dieser Konferenz, dass ich viele neue Untersuchungsgegenstände hier sammeln kann. Also dass ich von den anderen Vorträgen, die ich mir angeschaut habe, die bisher alle ganz fantastisch waren, dass ich davon inspiriert werde und auch an Material komme. Und wie das Material sein sollte, das werde ich eben in Form von Wunschdenken hier äußern. Also gehen wir der Reihe nach durch. Wir fangen mit dem politischen Möglichkeitsraum an. Der politische Möglichkeitsraum, das ist ein gedachter Raum, ein erfundener Raum. Ich habe hier so ein Koordinatensystem eingezeichnet. Der enthält alles, was ist. Denn das, was ist, muss auch möglich sein. Er enthält auch alles, was früher mal war, denn das muss auch möglich gewesen sein, sonst hätte es ja nicht sein können. Und überhaupt enthält er alles, was sein kann. Aber auch die Dinge eben, die nie gewesen sind und auch nie sein werden, die aber möglich wären, die sind auch mit im Möglichkeitsraum. Der Möglichkeitsraum hat hier jetzt mal drei Dimensionen auf meinem Bild, aber der kann beliebig viele Dimensionen haben, die kann man auch beliebig definieren. Das hängt davon ab, was man eigentlich erzählen will über die Realität oder über die Möglichkeiten. Beispielsweise könnten Politikwissenschaftler hergehen und sagen, wir untersuchen Gesellschaften und nehmen als Dimensionen einmal Kapitalismus, Sozialismus, man kann jede Gesellschaft irgendwo auf dieser Dimension einordnen und dann hierarchisch antiautoritär und dann noch den Grad der Technisierung und schon können wir hier irgendwo eine Gesellschaft, die wir untersucht haben, einordnen und sagen oder klassifizieren, sagen so und so ist die Gesellschaft. Da wären jetzt nun mehrere politikwissenschaftliche Perspektiven möglich. Ich werde nur ganz wenige vorstellen. Erstmal die empirisch-analytische. Vielleicht sehen Sie es, ein ganz winzig kleiner blauer Punkt ist da. Der ist so klein, weil die so exakt gemessen wurde. Es wird in der empirisch-analytischen Politikwissenschaft der Ist-Zustand möglichst treffend beschrieben, also lokalisiert im Möglichkeitsraum mit wissenschaftlich exakter Methode, das Ganze möglichst auch neutral. Es ist ein bisschen statischer Blickwinkel, der dabei entsteht, denn es wird erstmal das Sein, aber kein Werden untersucht. Man könnte auch das Werden untersuchen, das wäre eine historische Perspektive, da würde dann so ein Pfad durch den Möglichkeitsraum gezeichnet werden und man hätte auch den Blick darauf, dass das Ganze etwas veränderlicher läuft. Vielleicht findet man Entwicklungsgesetze heraus, man kann mit geschichtlichen Fakten arbeiten und so weiter. Da geht es dann um die Frage, wie wurde eigentlich das politische System so, wie es ist. Und was mich nun interessiert, ist die utopische Perspektive. Das ist der Blick ins Noch-Nicht, hier dargestellt durch den Pfeil. Wohin soll es gehen, fragt man sich dabei. Es geht um Wünsche, Pläne und Strategien und das ist selbstverständlich nicht neutral. Was die Besonderheit daran ist, ist, dass Kontingenz bestimmend ist. Also es könnte so sein, es könnte auch anders sein. Wenn das nicht so wäre, würde es keinen Sinn machen, irgendetwas für die Zukunft zu wünschen, weil es müsste ja deterministisch eh alles so kommen, wie es dann kommen wird. Wie soll das politische System sein? Das ist eine schwierige Frage, vor allem deswegen, weil ja die Leute unterschiedliche Wünsche haben bezüglich dessen, wie die Gesellschaft sein sollte, hier durch mehrere Pfeile dargestellt. Das sind diese sogenannten Politikvektoren. Und wie findet man nun raus, wie es dann tatsächlich weitergehen soll? Das ist der nächste Schritt. Da behaupte ich nun, dass Politik ein Wunschkonzert ist. Das ist selbstverständlich nur eine Metapher, aber Die meisten von Ihnen werden Literaturwissenschaftler sein, dann können Sie mit Metaphern sicher super umgehen. Also der Politikvektor hat drei Dinge oder wie sagt man, Eigenschaften. Einmal den Ausgangspunkt, das ist dieser Ist-Zustand, an dem wir uns jetzt befinden oder an dem wir glauben uns zu befinden. Der zeigt in eine bestimmte Richtung, dieser Vektor. Das ist die Richtung, in die ich mir zum Beispiel wünsche, dass die Gesellschaft sich weiterentwickelt. Und die Länge sei jetzt mal definiert als Messgröße für die eingesetzte Macht, also mit wie viel Macht kann ich da im Möglichkeitsraum die Gesellschaft in diese Richtung drängen. Das Problem, wie vorhin gesagt, war, dass es mehrere Stimmen geben könnte und wenn man nun mehrere Stimmen zusammenrechnet und man hat Vektoren, dann macht man eine Vektoraddition, das sieht im Prinzip so aus, dass man die einfach zusammenrechnet und dann kommt mit diesem grünen Pfeil ein neuer Ist-Zustand dabei heraus. Das ist eben das Ergebnis der Vektoraddition und das läuft natürlich nie so harmonisch ab. Das heißt, jetzt kommen die politischen Strategien, Nummer 1, ganz kurz, wenn ich jetzt der mit dem gelben Pfeil bin und mir gefällt es nicht, dass der lila Gegner von mir den grünen Pfeil, um den es letztlich geht, so weit von meinem eigentlichen Wunschziel entfernt, dann kann ich sagen, gut, ich beschneide seine Macht, indem ich ihn zum Beispiel unterdrücke oder indem ich meine Ressourcen vermehre. Dadurch wird seine Macht gekürzt und es kommt ein neuer Pfeil heraus, der ist etwas näher an dem, wie ich es gerne hätte. Das wäre so eine politische Strategie, die ist ganz nett, aber interessiert jetzt nicht für die fantastische Politikwissenschaft. Genauso wenig interessiert, aber ich muss es kurz zeigen, die zweite Strategie, nämlich, dass ich dem Gegner vorgaukle, wir wären mit dem Ist-Zustand ganz woanders, als wir es tatsächlich sind. Ich verschiebe also den blauen Punkt für ihn. Ich persönlich weiß natürlich, wo er in Wirklichkeit ist. Dann muss er seine Strategie verändern, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Die Vektoraddition ist aber mathematisch immer noch dieselbe. Und wir haben wieder einen neuen grünen Pfeil, der mir mehr taugt als der ursprüngliche Pfeil. Sie sehen hier jetzt zwei Ist-Zustände. Der hellblaue Ist-Zustand, das war gelogen. Da habe ich eine empirisch-analytische Politikwissenschaft durchgeführt und meine Veröffentlichungen gemacht und dem anderen erzählt, so und so ist es. Und dann hat er seine Strategien entsprechend ausgerichtet. Aber ich habe ihn betrogen. Das ist alles ganz nett und schön. Und da beschäftigt sich auch die Politikwissenschaft damit, wenn auch nicht mit diesen Metaphern. Was für die fantastische Politikwissenschaft interessant ist, wäre die dritte Strategie, am Politikvektor etwas zu ändern, und das ist, den Zielpunkt zu beachten. Also mich würde für die fantastische Politikwissenschaft interessieren, wie entsteht das eigentlich, dass ich so eine Richtung mir aussuchen kann? Wo entstehen diese Wünsche? Und das könnte ja eventuell in der Fantasie der Fall sein. Dann gehe ich ganz schnell durch das politische Denken und die politische Fantasie. Politisches Denken, das kann jeder machen, jeder kann politisch denken und sich alles Mögliche wünschen. Ich habe eine Reihe Leute aufgezählt, die da in Frage kämen, unter anderem auch Autoren, und das ist das Interessante daran. Eigentlich findet die politische Fantasie im Kopf statt und dort ist es ein Träumen, aber auch ein Erfinden. Jetzt ist das Problem nur, ich kann das nicht sehen, was sich jemand erträumt oder wünscht, also nicht mal mit so einer Computertomographie. Aus diesem Bild beispielsweise können wir jetzt nicht entnehmen, wovon träumt er. Ist es ein Kommunist oder ein Demokrat oder irgendwas, wissen wir nicht. Ich sehe so rote Flecken, aber das steht, also man weiß nicht genau. Aber es gibt ja noch die Möglichkeit, dass der Träger dieser Wünsche das kommuniziert, etwa vielleicht in literarischer Form, und dann kann es auch analysiert werden. Typische Genres, die Politikwissenschaftler untersuchen kann, sind Pamphlete, Graffitis und so weiter, natürlich Utopien insbesondere. Wir haben hier als Beispiel von dem KB, die Reise nach Ikarien. Da interessiert sich die Politikwissenschaft aber nicht nur für das Buch, sondern dann natürlich auch für die Wirkung in der politischen Landschaft. Und das wäre im Falle des KB dann eben diese ikarischen Kommunen, die im 19. Jahrhundert gebildet wurden. Die Utopieforschung in der Politikwissenschaft beschäftigt sich vor allem in Form von Inhaltsanalysen mit dem politischen System, das dargestellt worden ist, aber auch andere Aspekte sind wichtig. Da brauchen wir dann aber sozusagen andere Wissenschaften, die uns dabei helfen. Deswegen nennen wir die auch ganz arrogant Hilfswissenschaften, während die Politikwissenschaft selbstverständlich die Königsdisziplin ist. Das ist allerdings das, was die Politikwissenschaftler behaupten. Das heißt nicht, dass das auch stimmt. Science Fiction wird da gern genommen. Die ist zwar kontrafaktisch, aber sie ist möglich. Und gehört auch zur Fantastik, deswegen bin ich hier richtig. Die Frage ist, geht das auch mit Fantasy? Die ist auch kontrafaktisch, aber halt möglicherweise, oder vielleicht ist die unmöglich. Ist das jetzt ein wichtiges Kriterium? Nicht unbedingt. Science Fiction beispielsweise, stellen Sie sich vor, in 80 Tagen um die Welt, unglaublich. Also als das Buch erschien, war das fast nicht möglich, sowas zu schaffen. Aber denken Sie daran, heute erfahren Sie, ein Mensch fliegt in 80 Minuten um die Welt, dann sagen wir sauber. Das ist auch fast nicht möglich, das ist 11 Minuten schneller als die ISS. Aber es ist nicht so, dass man sagen wird, ah, das geht jetzt nicht, das kann man nicht beachten. Stellen wir uns eine Fantasy-Situation vor. Der Magier steht auf dem Feldherrnhügel, unten sammelt sich das Ork her und er murmelt einen Zauberspruch und das Ork geht in Flammen auf und ist besiegt. Oder der Magier ist gar kein Magier, sondern ein Funkgerät und informiert seinen Stratosphärenbomber, dass sich dort das Ork her oder eben das Heer der Feinde, man kann die ja beschimpfen, wie man will, vernichtet und dann passiert das. Da ist Magie dann sozusagen eigentlich nur eine Technik, die dem Gegner noch so nicht bekannt ist. Und damit muss sich Politikwissenschaft wirklich auseinandersetzen, denn es werden ja ständig neue Technologien erfunden, die dann auch eine Rolle spielen. Ja, dann Beispiele für die Wirkungsforschung. Erstens mal könnte es sein, dass fantastische Literatur gar keine besondere Wirkung hat, sondern erstmal nur eine eskapistische Literatur ist. Also da wird die Flucht aus dem Alltag geprobt. Und das ist ja auch nicht verkehrt. Flucht ist was Schlimmes für Gefängniswärter, aber nicht für diejenigen, die sie unternehmen. Interessanter für die fantastische Politikwissenschaft ist beispielsweise die Sozialisation. Da gibt es beispielsweise hier eine Studie von Gerd Strohmeier, der hat die Sozialisation erforscht, wie sie bei Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg erfolgen kann. Es werden hier die Einstellungen zu Staat durch die Darstellung des Bürgermeisters und der Polizei dargestellt. Die Medien werden sehr positiv dargestellt durch die Carla Kolumna. Die Wirtschaft durch den Herrn Schmeichler sehr negativ. Insgesamt kommt Gerd Strohmeier mit seiner Analyse auf den Trichter, dass diese Geschichten eigentlich nicht sehr wertvoll sind, weil sie zu links sind. Es wird zu wenig Loyalität gegenüber Politikern, Wirtschaft und den demokratischen Verfahren den Kindern beigebracht. Und ich stimme jetzt damit seinem Ergebnis nicht überein, aber es ist dennoch eine sehr wertvolle erste Untersuchung, die er da gemacht hat. Man könnte viel mehr untersuchen. Also Momo beispielsweise, da werden dann auch die grauen Herren sehr schlecht dargestellt. Ist vielleicht auch irgendwie bedenklich, weil die heute möglicherweise wichtig sind. Ja, was anderes wären die Reader Response Studies. Kenneth Römer, der Utopieforscher, hat in seinem Buch Utopian Audiences untersucht, wie eigentlich Menschen auf Utopien reagieren. Im 19. Jahrhundert hat er festgestellt, da war eine sehr starke Wirkung. Wir hatten schon das Beispiel von dem KB, der ein Buch geschrieben hat und keine 10 Jahre später waren die ersten Siedlungen gegründet, wo nach dem Muster des Buches die Leute versucht haben zu leben. Im 20. Jahrhundert stellt man fest, es gibt kaum noch so eine Book Power, es gibt beispielsweise keine Clubs, die irgendwie die Gesellschaft ändern wollen nach dem Vorbild von Ursula K. Le Guin oder von Kim Stanley Robinson, was sehr schade ist, aber es ist einfach nicht der Fall. Einer der Gründe dafür ist der Totalitarismus des 20. Jahrhunderts. Man hat einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht, so rücksichtslos das durchzusetzen, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Ein weiterer Grund ist, dass einfach unsere Kultur jetzt anders funktioniert und Bücher nicht mehr so wichtig sind. Das Ganze hat jetzt mehr eine spektakelhafte Form angenommen. Spektakel übrigens verstanden, so wie bei den Situationisten, Guy Debord und so weiter. Sie werden das vielleicht kennen. Das heißt also als eine Art Bild, das verfälschend uns eine Ideologie nahelegt, die uns zu Konsumenten eigentlich nur noch macht. Stephen Duncombe hat in einem sehr wertvollen Buch Dream, Reimagining Progressive Politics in an Age of Fantasy, das Spektakel untersuchen. Er kommt auf den Schluss, wenn man heutzutage noch am Politikvektor was ändern will, ohne dass man unterdrückt oder die Leute betrügt, dann muss man das auch in der Form machen, die halt funktioniert, und das ist zurzeit das Spektakel. Er untersucht die Kommerzkultur. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Erstmal Las Vegas. Das ist ein Fake, das weiß jeder. Also die Schlösser und das Rom, das dort steht, ist nicht das echte Rom. Das wissen die Leute aber auch, die nach Las Vegas gehen. Das ist gerade der Spaß daran. Das ist, schreibt Stephen Duncombe, so ähnlich wie bei den Fans von dem Pro-Wrestling. Die wissen auch alle, das ist ein Fake, das sind keine echten Kämpfe. Trotzdem, es macht großen Spaß und das muss man, ist eine wichtige Sache auch für Politik. Dann hat er das Computerspiel Grand Theft Auto, Auto untersucht, ein ganz furchtbar kriminelles, gewaltverherrlichendes, sexistisches, rassistisches Ding, das aber gutes Gameplay hat, denn der Spieler hat eine große Kontrolle darüber, wie er sich in dieser Welt bewegt, und er muss auch gar nicht wirklich wirklich das Spielziel erfüllen, er kann auch ganz andere Sachen machen. Und das sei eben auch was Wichtiges in der Spektakelkultur. Die Werbung, die verspricht die Erfüllung der Träume. Und wer würde sich das nicht wünschen? Da ist zwar viel Bullshit in der Werbung dabei, aber das heißt nicht, dass nicht grundsätzlich da auch wertvolle Erkenntnisse rausgewonnen werden können. Und dann noch als Beispiel die Celebrities, die Berühmtheiten, die sind reich, die sind sexy, die sind wichtig, die werden auch nicht diskriminiert, weil sie etwa die falsche sexuelle Orientierung oder Hautfarbe oder Einstellung zu Drogengenuss haben oder so. Und das ist etwas, was sich auch normale Leute eigentlich wünschen. Und das sind, wenn man so will, linke, progressive Forderungen, Reichtum, dass also jeder sich sein Leben leisten kann oder dass jeder wichtig ist, also partizipieren darf in der Gesellschaft. Das sind Mitspracherechte, um die es da eigentlich geht. Ja, man kann jetzt diese Beispiele alle doof und beknackt finden, aber man kann eben auch davon lernen, wie das funktioniert. Und ich stelle mir vor, dass eine fantastische Politikwissenschaft, die herausfinden will, wie der Politikvektor funktioniert, dass die eben da sich auch ein Beispiel daran nehmen kann. Stephen Duncombe geht auch darauf ein, wie jetzt ein progressives Spektakel aussehen könnte. Also das wäre partizipativ, alle könnten mitmachen. Es wäre offen, das heißt, jeder, der Beitrag von jedem, der da mitmacht, bestimmt mit, was dabei herauskommt. Das ist noch nicht vorgeschrieben. Transparent muss es auch sein. Wenn es ein Spektakel ist, muss klar sein, es ist ein Spektakel und nicht die Wirklichkeit. Also diese Frau hier, die irgendwas an dem Feuer macht, die hat jetzt dadurch nicht die freie Gesellschaft, die sie sich vielleicht wünscht, erschaffen, sondern sie hat ein Spektakel veranstaltet und das muss die auch wissen, sonst funktioniert es nicht. Kritik muss möglich sein und dabei müssen die Gründe, den Ist-Zustand zu transformieren, auch transportiert werden oder überhaupt den Teilnehmern auch klar werden. Und letztlich muss auch eine Einladung zum Träumen an weitere Personen erfolgen. Ja, dann komme ich schon zum letzten Teil, aktuelle Beispiele aus der Literatur, da nehme ich nur zwei Beispiele. Ich habe mir fantastische Literatur rausgesucht, einmal ein schlechtes und dann ein gutes Beispiel, wo ich mir gedacht habe, ist das jetzt das, was ich mit dem Politikvektor gut verbinden kann? Das schlechte Beispiel ist Traveller von John 12 Hawkes. Das ist hoch gelobt worden von allen möglichen, unter anderem von meinem Doktorvater. Ich finde es ganz schrecklich. Es ist eine Anti-Utopie, was okay ist, aber es ist eben eine, die liest man und man kommt drauf, ja, es gibt da diesen Überwachungsstaat, der aufgebaut werden soll weltweit. Und wie kann man sich dagegen wehren? Nun, man muss einer langen Linie von Harlekinen und Travelern abstammen und dann ganz asozial und expertenhaft kämpfen, um dann irgendwie doch nicht zu gewinnen. Und das erzeugt bei mir als Leser eben nicht einen stärkeren Politikvektor, sondern ich fühle mich machtlos und eigentlich frustriert. Als Gegenbeispiel hier das Tahiti-Projekt, wo ich zwar nicht mit allen Forderungen, die da drin stecken, konform gehe, das aber doch immerhin mir selber mehr Mitwirkungsmöglichkeiten lässt. Zwar im Roman handeln auch Experten wie ein Präsident, ein Journalist, ein Computerexperte, aber es gibt auch ein Projekt in der Wirklichkeit, wo man sozusagen über eine Art Patenschaft an einer Verwirklichung dieser Öko-Utopie mitwirken kann. Die machen das nicht auf Tahiti, sondern auf Moorea, wenn es klappt. Vielleicht klappt es auch nicht. Also das kann natürlich immer passieren in der Politik. Aber es ist etwas, wo meine Partizipation gefordert ist und nicht nur meine Konsumhaltung. Was bleibt mir als letztes zu sagen? Ich rufe Sie alle auf, mir, oh, ich merke gerade, dass ich da in der Präsentation duze, aber höflicherweise sieht sich Sie natürlich, dass Sie mir die Fantastik nahe bringen, die mir dabei hilft, den Politikvektor zu schärfen, also eine Fantastik, die dazu führt, dass Leute, die das lesen, das Gefühl haben, ja, ich kann auch etwas tun und die auch eine Orientierung bieten und sei es durch abschreckende Beispiele. Ja, das wäre es auch schon. Erstmal.